Wir heißen euch herzlich willkommen in der ersten Ausgabe des Umweltmagazins im Freien Radio Neumünster im Jahre 2023. Was auch immer das neue Jahr bringen wird, ich fürchte, uns werden hier nicht die Themen ausgehen. Heute geht es um den Zustand der Fischbestände in der Ostsee. Dazu führen wir ein Interview mit der Fischexpertin Valeska Diemel vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland BUND. In den Ansichten einer möchtegern Selbstversorgerin erfahren wir heute, wie selbst Sauerkraut hergestellt werden kann. Wir beginnen wie immer mit den Umweltnachrichten. Erstens, Demo, wir haben es satt 2023. 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Gesellschaft rufen zur Wir haben es satt Demonstration am 21. Januar 2023 auf. Die Demo unter dem Motto Gutes Essen für alle statt Profite für wenige beginnt um 12 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin. Anlass ist der Start der weltgrößten Agrarmesse Grüne Woche in der Hauptstadt. Zu den aufrufenden Organisationen gehören unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Brot für die Welt, der BUND, Greenpeace, der Deutsche Tierschutzbund und viele andere. Der NABU gehört mit zu den Organisatoren und schreibt in seinem Demoaufruf, Zitat, Klimakrise, Ernährungsarmut, Höfe sterben. Die Liste der Verfehlungen in der Agrar-, Sozial- und Umweltpolitik ist lang. Aktuell werden hierzulande auf rund 60% der Ackerflächen Tierfutter und auf weiteren 13% Pflanzen für Biogas angebaut. Wir brauchen viel mehr pflanzliche Nahrung für Menschen und den Erhalt der Höfe, die uns mit gutem Essen versorgen. Daher ist eine der Kernbotschaften der Demonstration Teller statt Trog und Tank. Weiterhin heißt es unter anderem im gemeinsamen Demoaufruf der Organisation, Zitat, Für die sozial gerechte Agrar- und Ernährungswende gehen wir im Januar mit Tausenden pandemiegerecht und entschlossen auf die Straße. Zu wenig, zu langsam, das ist die Bilanz von einem Jahr Ampelkoalition. Agrarminister Özdemir muss den Umbau der Landwirtschaft beschleunigen und Finanzminister Lindner die notwendigen Mittel freigeben. BäuerInnen und Gesellschaft wollen den Umbau, aber Klima-, Tier- und Naturschutz müssen sich für die Höfe lohnen. Der russische Angriffskrieg darf nicht gegen eine nachhaltige Landwirtschaft ausgespielt werden. Dafür erhöhen wir zum Auftakt der weltgrößten Agrarmesse Grüne Woche im Berliner Regierungsviertel den Druck. Wir haben die Krisenprofite satt für eine globale Agrarwende und gutes Essen für alle. Zitat Ende. Die gemeinsamen Forderungen der Verbände lauten: Höfe sterben stoppen, faire ErzeugerInnenpreise durchsetzen und Bauernhöfe beim klima- und artgerechten Umbau unterstützen. Krisengewinne besteuern, Übergewinnsteuer auch für Agrar- und Lebensmittelkonzerne und viel mehr Unterstützung für Armutsbetroffene. Klimakrise und Artensterben bekämpfen. Durch Mehrwertsteuersenkung mehr Pflanzliches auf die Teller bringen und pestizidfreie Lebensräume für Insekten sichern. Bäuerliche Tierhaltung erhalten, mit weniger Tieren, die dafür artgerecht gehalten werden. Und schließlich Hunger beenden und Agrogentechnik stoppen. Spekulationsverbot für Lebensmittel, gerechter Handel und gutes gentechnikfreies Essen für alle. Wer in Berlin an der Demo teilnehmen möchte, kann sich auf der Webseite wir-haben-es-satt.de nach Anreisemöglichkeiten informieren. Oft werden Busse angemietet, mit denen umweltfreundlich und preiswert zur Demo gefahren werden kann. Es wird auf jeden Fall ein aufregender und langer Tag. Die zweite Meldung in den Umweltnachrichten. ADFC kritisiert Kriminalisierung der Klimabewegung. Der ADFC Schleswig-Holstein e.V. verurteilt die Kriminalisierung der Klimabewegung und Gewalt gegen friedliche AktivistInnen. In einer Presseerklärung vom 16.12.2022 schreibt die Landesvorsitzende Stefanie Meyer unter anderem, Zitat, Statt endlich wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel umzusetzen, streiten PolitikerInnen darüber, wie die AktivistInnen bestraft werden können, die mit öffentlichkeitsstörenden Aktionen darauf aufmerksam machen. Wir sind besorgt über alle Versuche, zivilgesellschaftlichen Widerstand zu kriminalisieren. Dabei hat sich zum Beispiel im Ahrtal gezeigt, welche Gefahr für Menschenleben und welche Vernichtung von Sachwerten durch den Klimawandel drohen. Ob eine Straftat vorgelegen hat, entscheiden Gerichte, nicht PolitikerInnen. Und die Unschuldsvermutung ist ein zentraler Bestandteil jeder Demokratie. Sie muss selbstverständlich weiterhin auch für alle KlimaaktivistInnen gelten. Der ADFC kritisiert seit Jahren das Verfehlen der Klimaschutzziele. Demokratisch gefasste Beschlüsse und Gesetze werden nicht umgesetzt, wie das Pariser Klimaabkommen und das Klimaschutzgesetz. Auf die staatliche Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen hat nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht deutlich hingewiesen. Insbesondere der Verkehrssektor erzielt seit Jahren nicht die erforderlichen CO2-Einsparungen. Können diese Einsparungen über Präventivhaft von AktivistInnen oder Verbot von Organisationen erreicht werden? Zitat Ende. Das, was ihr im Hintergrund hört, sind Schiffsgeräusche, wie sie unter Wasser von den Tieren im Meer zu hören sind. Kommen wir nun zum Schwerpunktthema. Es geht um die Fischbestände in den Meeren, insbesondere in der Ostsee. Durch Menschen verursachter Lärm ist nur eines von vielen Problemen. Wissenschaftler schlagen seit Jahren Alarm, dass viele Fischarten vom Aussterben bedroht sind. Welche Fischarten sind bedroht? Was verursacht die Probleme? Was muss die Politik tun? Und was kann jede oder jeder Einzelne besser machen? Dazu spreche ich jetzt mit Valeska Diemel, Fischereiexpertin vom BUND Meeresschutzbüro in Bremen. Hallo Valeska.
Moin Frank.
Ja Valeska, magst du dich kurz vorstellen und was macht euer Meeresschutzbüro in Bremen?
Gern. Ich bin Meeresbiologin und Forschungstaucherin und arbeite seit gut 2 Jahren hier im Meeresschutzbüro des BUNDs. Ich habe ganz wunderbare Kolleginnen, die zu allen möglichen Themen arbeiten. Also wir arbeiten zu Meeresschutzgebieten, zu Unterwasserlärm, Schifffahrt, Offshore-Wind, Verschmutzung durch Plastikmüll und andere Dinge. Also alle großen und wichtigen Themen, die uns im Meeresschutz eigentlich beschäftigen. Und ich beschäftige mich speziell mit dem Thema Fischerei und deutscher und europäischer Fischereipolitik.
Gut, und wie geht es jetzt den Fischen in den Meeren? Oder weil es näher an der Münster liegt, lass uns mal auf die Ostsee konzentrieren. Also wie geht es den Fischen in der Ostsee?
Ja, gerade in der Ostsee geht es den Fischen tatsächlich nicht besonders gut. Na, also wenn man sich den ganzen Planeten, alle Meere anguckt, ist es total schwierig, da eine pauschale Aussage drüber zu treffen, weil es einfach sehr unterschiedlich ist. Aber gerade in der Ostsee ist es wirklich so, dass es den Fischen extrem schlecht geht. Und das liegt vor allen Dingen eben auch daran, dass es der Ostsee als ganzes System extrem schlecht geht. Wir sind in der Ostsee in der Situation, dass wir die Auswirkungen der Klimakrise immer mehr spüren. Das heißt, das Wasser wird immer wärmer, es wird saurer, es dehnen sich sauerstofffreie oder zumindest sauerstoffarme Zonen immer weiter aus, wo dann einfach kein Leben mehr möglich ist. Und das liegt in erster Linie an der Überdüngung, an der Eutrophierung durch Nährstoffe aus der Landwirtschaft. Wir haben aber eben auch die ganz direkte Auswirkung auf die Fische, dass wir einfach jahrzehntelang in der Ostsee zu viel Fisch entnommen haben und die Populationen einfach mit dem Nachwuchs und der Reproduktion nicht hinterhergekommen sind. Nur dazu kommt, was alle Meere ja auch betrifft, die Verschmutzung durch andere Stoffe wie Plastik zum Beispiel, und all das wirkt auf die Fische in der Ostsee. Und deswegen ist die Situation aktuell so dramatisch.
Gut, lass uns mal erstmal über die Überfischung reden. Eigentlich gibt es ja Fangquoten in der EU, die das verhindern sollen, Überfischung.
Ja, absolut korrekt. Wir haben ja auch sogar eine gesetzliche Deadline eigentlich gehabt, ne? Bis 2020 spätestens alle Fische in oder alle Fischpopulationen, Bestände in der EU nachhaltig zu bewirtschaften und die Überfischung zu beenden. Jetzt ist fast 2023 und wir sind weit davon entfernt.
Also es ist irgendwie mal wieder so ein Beispiel, dass die Politik irgendwas Schönes beschließt, aber es wird einfach nicht umgesetzt. Kann man das so sagen?
Ist definitiv auch ein Problem. Wir haben aber tatsächlich bei den Fangquoten auch weiterhin das Problem, dass die einfach zu hoch festgesetzt werden. Ne? Also dass schon im ersten Schritt, der gemacht wird, also die Fangquote auf dem Papier in vielen Fällen schon zu hoch ist. Und dann kommen alle, ne, die anderen Probleme, die wir eben haben. Wie sieht es in der Realität aus? So, wird sich an die Fangquote gehalten? Wie wird es kontrolliert? Gibt es Rückwürfe? Ne? Also werden Fische zurückgeworfen? Und diese ganzen Sachen. Aber tatsächlich ist es im ersten Schritt weiterhin auch ein Problem, dass Fangquoten zu hoch festgelegt werden.
Wer entscheidet dann eigentlich über die Fangquoten?
Das ist der Fischereirat der EU und der besteht aus den FischereiministerInnen der Mitgliedstaaten. Das heißt, für Deutschland zum Beispiel geht Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zum Fischereirat und in anderen Ländern ist es dann auch, ne, einige Länder haben spezielle Fischereiministerien, so wie Spanien. Und in anderen Ländern ist es wie bei uns, dass es an Landwirtschaft oder Ernährung angegliedert sind. Und das sind dann die entsprechenden Ministerinnen, die nach Brüssel oder nach Luxemburg reisen, sich 2 Tage da einschließen und das große Geschacher losgeht.
Mhm. Haben die Binnenländer auch, nehmen die da auch dran teil? Ungarn oder so?
Nee, sind eigentlich sind es die Länder, die dann auch die Quote bekommen. Ne,
okay.
Die sich da Verdiener verhandeln.
Wer hat dann auf die Wissenschaft gehört?
Teils, würde ich sagen. Na, also es ist ja ein sehr aufwendiger Prozess, der diesen Fangquoten vorhergeht. Der Internationale Rat für Meeresforschung, der besteht aus Tausenden von Wissenschaftlerinnen aus der ganzen EU, aus sehr vielen Instituten, die daran beteiligt sind. Und die erarbeiten sehr aufwendige Empfehlungen, wo sie sich angucken, okay, wie geht es zum Beispiel dem Dorschbestand in der westlichen Ostsee? Wie ist die Reproduktion? Wie ist der Nachwuchs? Und wie viel Fisch können wir aus diesem Bestand entnehmen, ohne dass die Menge schrumpft, ne? Also ohne dass letzten Endes da die Gesundheit des Bestandes gefährdet ist. Das sind aufwendige Berechnungen und Modellierungen, die da gemacht werden und dann wird eine Empfehlung rausgegeben und auf dieser Grundlage sollen die FischereiministerInnen dann ihre Entscheidung für die Quoten treffen. Es ist schon so, dass über die Zeit für immer mehr Fischpopulationen sich an die wissenschaftlichen Empfehlungen gehalten wird. Also es ist schon so ein langsamer Positivtrend. Aber wie gesagt, es ist halt einfach immer noch bei einigen oder immer noch bei vielen Populationen eigentlich für die Fischbestände so, dass die Fangquoten trotz der wissenschaftlichen Empfehlungen höher festgelegt werden.
Weil da natürlich auch die Fischereilobby auch noch mit im Hintergrund wirken wird.
Absolut. Das ist natürlich, ne, die wissenschaftliche Empfehlung ist das eine und im Fischereirat kickt dann natürlich die Politik rein. Ne? Also welche Interessen stehen da im Hintergrund? Wer mal übt Druck aus oder was hängen vielleicht eben auch für wirtschaftliche, ökonomische Konsequenzen daran, ne? Wenn Fischerei eingestellt oder verkleinert wird oder so? Das ist ja auch nicht einfach so gemacht. Genau, und deswegen ist es da halt dann großes Geschacher. Und natürlich ist es auch so, wenn es Fischbestände sind oder Fischpopulationen, die sich die Länder dann teilen, will ja auch niemand als Verlierer nach Hause gehen. Ne? Mhm. Da heißt, das geht natürlich auch darum, dass man immer gleichziehen muss und dass man auf jeden Fall sicherstellt, dass man als Frankreich nicht weniger Fisch kriegt als Spanien oder als Dänemark nicht weniger Fisch kriegt als Deutschland oder so, sondern dass man da immer das Gefühl hat, man geht da mit einem guten Share nach Hause.
Okay. Was ich nochmal fragen wollte, werden die Umweltverbände dann auch gehört oder seid ihr da mit den Wissenschaftlern in diesem Rat mit drin?
Nee, die Umweltverbände sind kein offizieller Teil dieser Verhandlungen. Wir sind auch in den wissenschaftlichen Empfehlungen so nicht eingebunden. Wir benutzen die natürlich, ne? Also wir warten jedes Jahr darauf, dass sie rauskommen und erarbeiten dann auf dieser Grundlage mit unserem Fokus auf Umwelt, Natur und Artenschutz unsere entsprechenden Empfehlungen. Ne? Die sind dann häufig noch ein Ticken niedriger als das, was die Wissenschaft empfiehlt, weil wir sagen, naja, aber die Fischereikontrolle ist noch nicht ausreichend. Das heißt, es gibt immer noch Beifang, der zurückgeworfen wird. Oder die Klimakrise wirkt hier auf diese Population. Wir müssen dringend einen Puffer haben, um zu verhindern, dass sie noch nicht noch kleiner wird und so weiter und so weiter. Und mit diesen Empfehlungen, die wir dann erarbeiten auf wissenschaftlicher Grundlage, machen wir natürlich unsere eigene Lobbyarbeit. Ne? Wir müssen ja auch, genauso wie die Fischereiindustrie für ihre Interessen arbeitet, versuchen wir da für die Interessen der Fische und der Meere, des Naturschutzes dann in richtig zu arbeiten. Und das läuft dann diesen Verhandlungen voraus. Also, dass wir versuchen, uns mit den Ministerien zu treffen, auch mit der EU-Kommission zu treffen und eben unsere Schwerpunkte zu setzen. Wir sind aber nicht im Raum, wenn verhandelt wird, letzten Endes.
Okay. Gut, kommen wir nochmal speziell auf die Ostsee zu sprechen. Welche Fischarten sind da nun eigentlich besonders bedroht da?
In der Ostsee haben wir verschiedene Bereiche, ne, und der Bereich an der deutschen Küste ist die westliche Ostsee. Und da haben wir einen Herings- und einen Dorschbestand, den westlichen Hering und den westlichen Dorsch, denen es extrem schlecht geht. Da gab es jetzt vor letztes Jahr das erste Mal auch richtig Presse und richtig Aufmerksamkeit, weil da am Fischereirat tatsächlich beschlossen wurde, die komplette gezielte Fischerei auf diese beiden Populationen komplett einzustellen, weil es ihnen einfach so schlecht geht. Dem östlichen Dorsch, das ist der Nachbarbestand, dann ein zweiter, dem geht es auch schon seit Ewigkeiten total schlecht. Der wird schon seit einigen Jahren mehr nicht mehr gezielt befischt. Also das heißt, ich würde sagen, die Arten, auf denen da wirklich die Aufmerksamkeit, aber auch die Auswirkungen lasten, sind aktuell Dorsch und Hering.
Mhm. Und wie ist das eigentlich mit der modernen Fischerei? Ich würde ja also naiverweise denken, mit modernen Mitteln kann ich eigentlich nachhaltiger fischen, als wenn ich das so pauschal mache mit Netzen. Passiert das oder ist es eher so, dass die modernen Mittel dafür sorgen, dass das eigentlich noch alles viel schlimmer ist, was da geschieht?
Ja, ich würde fast sagen, das ist tatsächlich so, dass wir von den frühen Formen der Fischerei, wo mit Hand Angeln und Leinen viel gearbeitet wurde, mit relativ kleinen und kurzen Netzen, die halt nur von wenigen Menschen in kleinen Booten benutzt wurden, oder auch sowas wie Tontöpfe, ne, für Oktopusse im Mittelmeer oder so, wirklich so diese ganz Oldschool-Methoden, dass wir in dem Moment, in dem wir davon weg sind und uns immer mehr vergrößert, immer mehr industrialisiert haben, alles ist technischer und effizienter geworden, dass mit der große Auslöser einfach für die Überfischung war. Ne, weil plötzlich einfach Masse von Fisch gefangen wurde wie nie zuvor. Mhm. In Schiffen mit einer Motorisierung und einer Größe und einer Laderaumkapazität, wie es sie halt vorher nie gab. Ne, und dann hatte halt die Fischerei diese extreme Hochphase, ne, wo halt alles so für die damalige Zeit dann modern und riesig und effizient war und die Fischbestände halt noch nicht in dem katastrophalen Zustand, wie sie jetzt sind, dass wirklich die Menschen gedacht haben, krass, die Meere werden einfach niemals leer sein. Mhm. Und diese Hochphase hat ja nur ganz kurz gedauert, ne, weil eigentlich ein Jahrzehnt später schon die Menschen gemerkt haben, es wird weniger, ne, so, und das funktioniert doch nicht so ganz. Und deswegen sind wir eigentlich jetzt, würde ich sagen, fast wieder auf so einem Trip zurück, zu sagen, okay, wir müssen weg von dieser Masse, von dieser Skala industrielle Fischerei zurück in die kleineren Formen. Mhm. Und das haben wir eigentlich in der Ostsee an vielen Stellen auch. Ne? Auch die deutsche Küstenfischerei in der Ostsee ist relativ klein eigentlich.
Das sind immer so eher so Kutter statt
Schiffe. Genau, das sind Schiffe, die in das Flottensegment unter 12 Meter fallen. Also das ist wirklich die kleinste Kategorie, die wir haben. Das sind also wirklich relativ kleine Schiffe, auf denen dann 1, 2, 3 maximal Menschen auch arbeiten. Die halt auch häufig dann mit Stellnetzen arbeiten, ne, was auch eine Fangmethode ist, die eigentlich noch recht handwerklich ist und nicht vergleichbar, was einfach auch die Masse an Fang ausmacht mit so einem industriellen Schleppnetz, ne, was weiter draußen in der Ostsee dann Sprotte oder Hering für die Produktion von Fischmehl fängt. Diese Strukturen sind eigentlich noch da. Das Problem ist halt einfach, dass die Fischbestände in der Ostsee inzwischen in so einem katastrophalen Zustand sind, dass es nicht mehr reicht. Ne? Also es reicht selbst für diese kleinen Stellnetzfischereien oder wenn es Fallen und Körbe oder so noch gibt, eigentlich nicht mehr, weil nicht mehr genug Fische reingehen, weil nicht mehr genug Fische da sind.
Ja, aber man hört da Stimmen vom Fischereiverband, also auch in Schleswig-Holstein. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Laden offiziell? Jedenfalls.
Doch, ich glaube, ja, Deutscher Fischereiverband, ne? Das ist der, der quasi national arbeitet in Nord- und Ostsee. Und dann gibt es immer Bundeslandverbände noch, also Fischereiverband Schleswig-Holstein, Fischereiverband Mecklenburg-Vorpommern.
Sobald die Quoten dann geringer gehalten werden sollen, also verringert werden sollen, dann sind die dann ja auch schnell am Klagen, also dass ganz viele Fischer dann aufgeben müssen. Und auf der anderen Seite wissen die ja eigentlich ganz genau, wenn das so weitergeht, haben sie bald gar nichts mehr. Ne? Also wie gehen die mit diesem Widerspruch um?
Das ist das große Problem. Ne? Das eine ist halt einfach natürlich die Realität so, wie sie ist. Die Ostsee ist überfischt, die Fische sind einfach, die Populationen sind winzig im Vergleich zu vorher. Und wir wissen halt auch, dass das ganze System aktuell nicht in eine gute Richtung geht. Ne, wir haben ja weder die Auswirkungen der Eutrophierung noch der Klimakrise oder so irgendwie unter Kontrolle. Also davon sind wir einfach noch weit entfernt. Das heißt, es ist auch einfach nicht absehbar, dass sich das in nächster Zeit einfach so erledigt. Und Fischerei ist halt einfach dadurch, dass wir ja wilde Tiere jagen, auf den guten Zustand und die Verfügbarkeit dieser Tiere komplett angewiesen. Und wenn sie nicht da sind oder wenn nicht genug da sind, dann ist das halt so. Das kann ja nicht jetzt wie in Form von Aquakultur oder so, wird es dann ja nicht einfach nachgezüchtet quasi. Sondern
wobei die Aquakulturen ja auch oft kleine Fische fangen, um dann das als Fischfutter zu verwenden.
Also absolut. Genau. Das ist ein Riesenproblem, was wir haben, dass die meisten Aquakulturen Fische, also fischfressende Fische züchten, die Fischmehl brauchen und dieses Fischmehl aus Wildfisch gewonnen wird. Das heißt, es ist eine reine Umwandlung eigentlich. Aber trotzdem kann man dadurch die Menge an Fisch, die man quasi produziert und züchtet, deutlich besser kontrollieren. Wohingegen man, wenn man mit dem Schiff einfach rausfährt und ein Netz reinhängt, wenn nichts da ist, dann landet halt nichts im Netz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, da hängen Existenzen dran, da hängen Familienbetriebe dran und das ist dramatisch und das tut halt auch einfach richtig weh. Und das kann ich auch verstehen.
Okay, das hört sich alles nicht gut an. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Musik. Valeska, hast du einen Wunsch?
Um im Thema zu bleiben, ne, was mit Fisch gerne und Weird Fish von Liane Lavasch.
Das werden wir jetzt erstmal hören. Bis gleich. Hallo Leute, ihr hört das Freie Radio Neumünster mit dem Umweltmagazin. Ich bin gerade mitten in einem Gespräch mit Valeska Dieme vom BUND Meeresschutzbüro in Bremen. Wir reden über die Überfischung in der Ostsee oder allgemein über den Zustand der Fischbestände in der Ostsee. Vor der Musik haben wir über die Problematik gesprochen und jetzt wollen wir mal ein wenig darüber reden, was getan werden müsste, um das Problem zu lösen oder um die Probleme zu lösen. Valeska, was sollte geändert werden in der Fischerei?
Wenn ich jetzt eine Wunschkiste hätte.
Ja.
Also ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass es einfach bestimmte Fangmethoden gibt, von denen wir weg müssen. Dazu könnte es zum Beispiel ein Prinzip geben wie eine Umweltprüfung. Ne, sich anzugucken, okay, wie hoch ist der CO2-Fußabdruck? wie sehr werden Meeresböden oder Lebensräume, ne, wie Seegraswiesen oder Algenwälder oder so beeinflusst durch diese Fangmethode? Wie viel Beifang gibt es? Und so weiter und so fort. Und dann durch so eine Analyse zu sagen, okay, das sind die Methoden, die weg müssen. Wie Grundschleppnetzfischerei zum Beispiel. Und was sind die Methoden, die, die bleiben können, die eigentlich gut sind und die vielleicht durch ein paar Modifikationen besser gemacht werden können? Das ist eine Sache. Was anderes, was ich sehr problematisch finde, ist, ne, wir haben ja über Fangquoten schon gesprochen, ist, dass die Zuteilung dieser Fangquoten nicht besonders fair ist. Weil auf der einen Seite, ne, gerade in Deutschland, hören wir das ja immer, es geht immer um die Existenz der kleinen Küstenfischerei, den Erhalt der Tradition und des Handwerks und so weiter und so fort, was richtig ist. Aber Tatsache ist, dass diese Fischer und diese Fischereibetriebe so gut wie nichts von den Quoten abbekommen, weil der Großteil der Quote in die große industrielle Fischerei geht. Und dann haben wir halt eine Situation in der Ostsee, wo wir auf der einen Seite sagen, okay, wir müssen die kleine Küstenfischerei mit allem, was da dran hängt, erreichen. Die kriegen aber jetzt hier von uns nur, keine Ahnung, 3% unserer Quote. Und auf dem restlichen, was uns bleibt, erlauben wir der industriellen Fischerei Hering und Sprotte und Plattfische zu fangen, die dann auch noch irgendwie zu einem Großteil zu Fischmehl geschreddert werden. Und das ist doch Blödsinn. Also da finde ich, kann man halt einfach, muss das Quotenvergabesystem reformiert werden. Und wenn wir eine Situation wie in der Ostsee haben, wo so wenig übrig ist, dann muss doch das, was übrig ist, an die gehen, die wir erhalten möchten. Und wenn das die kleine Küstenfischerei ist, dann muss auch die Quote dahin gehen.
Ja, ich glaube, die Politik, die nimmt immer gerne den kleinen Fischkutter, um so ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken, aber das Geld wird woanders gemacht. Ne?
Absolut.
Also bei den Großen,
ja.
Ne?
Genau.
Ich habe auch gelesen, dass ein Wissenschaftler vom Geomar-Institut in Kiel, Rainer Fröse, der fordert ja, man muss jetzt ein paar Jahre lang ganz aufhören, Dorsch und Hering zu fangen, und die Fischer müssen dann erstmal entschädigt werden, damit überhaupt sich der Bestand so erholen kann, dass man da wieder was entnehmen kann. Was denkst du darüber?
Ja, also das ist was, wo ich natürlich, ne, mich als an die Wissenschaft halten würde. Und wenn die sagt, okay, Dorsch und Hering brauchen jetzt, ist immer schwer zu sagen, ne? Aber sagen wir 10 Jahre Fischpause, um sich wirklich erholen zu können, dann denke ich, sollte die ihnen auf jeden Fall gegeben werden. Und klar, in der Zwischenzeit müssen wir versuchen, die Strukturen, die wir behalten möchten, zu erhalten, weil natürlich kein kleiner handwerklicher Fischereibetrieb an der Ostsee sich mal eben 10 Jahre einfach so selbst über Wasser hält.
Ja.
Und auch wenn in diesen ganzen 10 Jahren überhaupt keine Auszubildenden nachkommen und so, wer soll diesen Job dann in Zukunft machen? Was aber ganz essentiell ist, glaube ich, ist, dass wir diese Pause eben auch nutzen, um einen Wandel in der Fischerei wirklich auch hinzukriegen. Ne, was ich gerade gesagt habe mit einer Reformierung der Fangquotenvergabe, mit einem Verbot von wirklich schädlichen Fischereimethoden und gleichzeitig der Weiterentwicklung schonenderer Fanggeräte und so weiter und so weiter, damit wir dann, wenn in 10 Jahren Dorsch und Hering wieder befischt werden können, nicht all diese Fehler wieder tun und genau das gleiche System einfach wieder reingehen und uns dann nach 10 Jahren wieder wundern, warum alles weg ist. Mhm. Sondern wenn wir dann wieder starten, wirklich in einfach einem reformierten, wirklich nachhaltigen und fairen System. Sonst lohnt sich diese Zwangspause ja für niemanden.
Okay. Jetzt noch mal eine Frage. Welche Rolle spielen eigentlich Freizeitfischer? Also in Kiel sind ja früher, ich glaube, die letzten Jahre habe ich die gar nicht mehr gesehen, die ganzen Heringsangler. Richten die auch Schaden an oder kann man sagen, das spielt keine Rolle? Ist da Zahlen?
Ich glaube, das hat sich ziemlich verschoben. Also ich glaube, in der Zeit, in der oder überall da, wo Fischpopulationen in einem guten und gesunden Zustand sind, ist der Einfluss von der Freizeitfischerei klein. Ne? Mhm. Es kommt natürlich immer auf die Masse drauf an, die da unterwegs ist. Aber wenn wir in dem Fall, ne, jetzt zum Beispiel wieder auf die Ostsee gucken und auf Bestände wie den westlichen Dorsch oder den westlichen Hering oder auch den vom Aussterben bedrohten Aal, dann gucken wir auf Populationen, denen es extrem schlecht geht, wo es wenig Tiere gibt. Und da hat natürlich die Freizeitfischerei dann auch einen Einfluss. Ne? Einfach weil die Menge an Fisch zu klein geworden ist. Es gibt Berechnungen auf Grundlage von Befragungen und Zählungen und Interviews mit FreizeitfischerInnen an der Ostsee vom Thünen-Institut. Und die haben vor einigen Jahren halt ne, gesagt und berechnet, der Einfluss der Freizeitfischerei auf den westlichen Dorsch liegt bei 50%.
Ui.
Einfach weil zum einen der Bestand so klein geworden ist, aber halt zum anderen eben auch die Zahl der FreizeitfischerInnen immer größer wird. Mhm. Das ist ja ein Hobby, was durchaus Zulauf hat weiterhin.
Die könnten eigentlich ganz gut, aber niemand kann es ja kontrollieren, die könnten ja einfach Fische auch wieder zurückwerfen. Das sind ja, naja, je nachdem wie der Haken da verhakt ist, nicht ganz so schlimme Verletzung. Aber eigentlich kontrolliert das ja niemand, ne? Was die machen.
Ja, Freizeitfischerei zu kontrollieren ist extrem schwer. Ich meine, sie sind inzwischen, einfach weil eben wir so viele Populationen haben, denen es so schlecht geht, unterliegen sie gewissen Regelungen, wie zum Beispiel dem Backlimit, ne, dass nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Fisch pro Angler pro Tag gefangen werden darf. Mhm. Da fällt der Dorsch zum Beispiel auch drunter. Das heißt, da wird schon auch versucht, das ein bisschen mitzuregulieren. Jetzt beim Aal eine ganz neue Entscheidung ist halt, dass die komplette Freizeitfischerei an der Küste eingestellt wird. Das heißt, er darf gar nicht mehr geangelt werden. Das heißt, man zieht sie schon mit in die Verantwortung auch immer mehr rein, was, glaube ich, auch wichtig ist. Weil sie natürlich ne, irgendwie einen Teil zur Lösung auch beitragen müssen jetzt.
Ja.
Und klar, es ist dann häufig taucht die Schuldfrage auf, ne? So nach dem Motto, wir sind ja nicht schuld, warum müssen wir es jetzt ausbaden? Aber ich glaube, dass diese Diskussion bringt uns ja nirgendwo hin. Ne? Die Situation ist jetzt so, wie sie ist und jetzt müssen wir alle was beitragen, damit sie wieder besser wird.
Okay. Gut, und jetzt noch mal eine Frage. Wie sollte ich mich als Verbraucher verhalten? Was kann ich tun, um das Problem ja, zu minimieren?
Ja, als Verbraucherin ist natürlich der direkteste Kontakt und auch der direkteste Unterschied, den ich machen kann, mein eigener Fischkonsum. Das ist ja die Verbindung, die wir alle am ehesten mit Fischen haben, wenn wir jetzt nicht gerade tauchen oder so. Dann sehen wir Fische ja eigentlich immer nur in der Auslage von der Fischtheke oder tiefgefroren.
Oder gar als Fischstäbchen nur.
Oder als Fischstäbchen, genau, dass man es gar nicht mehr erkennen kann. Das heißt genau, der eigene Fischkonsum ist eigentlich die erste und die wichtigste Stellschraube. Ne? Und da geht es auf jeden Fall um Reduktion, das heißt weniger Fisch zu essen, genauso wie beim Fleisch auch. Das ist einfach wichtig, dass das nichts Alltägliches ist, ne, was andauernd gegessen wird, sondern wenn man noch Fisch isst, das wirklich selten zu tun. Und dann kann man, wenn man wirklich das möchte, und dazu würde ich auch alle auffordern, ich weiß, dass es hart und schwierig ist, aber sich wirklich damit zu beschäftigen, welchen Fisch ich esse. Und das ist zum einen das, welche Art ist es? Ne? Also welche Fischart esse ich? Geht es dieser Fischart gut oder ist sie gar wie der Aal vom Aussterben bedroht? Welche Population ist es? Also geht es dieser Population gut oder ist sie überfischt? Und mit was für einer Methode wurde sie gefangen? Ne? Also ist das ein Fisch, wo ich weiß, da ist ein Grundschleppnetz über den Boden gezogen? Oder ist es ein Fisch, der mit Handleinen oder ne, anderen schonenderen Methoden gefangen wurde? Das sind Informationen, die auf Fisch, den ich einfach so im Supermarkt kaufe, draufstehen muss. Das heißt, darüber ne, kann ich mich direkt da informieren. Beim Fischhandel direkt, wenn das da nicht ausgeschrieben ist oder draufsteht, immer nachfragen. Fragen ist immer gut, weil das auch die Händlerin natürlich in die Situation und bringt, Antworten haben zu müssen.
Mhm. Und merken eben auch, die Verbraucher, die interessiert das und beim nächsten Einkauf muss ich mal ein bisschen gucken.
Genau. Ja. Und eben auch darauf zu achten, was kaufe ich denn eigentlich ein oder weiß ich denn, habe ich all diese Informationen über den Fisch, den ich verkaufe eigentlich? Mhm. Ne, so, das ist wirklich schwer bei Fisch, weil der wird ja teilweise so weit weg, vor der chilenischen Küste oder so gefahren und dann hat gefangen und dann hat er mehrere Zwischenstationen für die Verarbeitung und bis der dann hier ist, ist es wirklich schwierig nachzuvollziehen.
Der größte Fischereihafen in Europa ist ja Frankfurt am Main.
Ja, Flughafen, Flugfisch. Mhm. Und auch das ist es, ne? Also genau wie bei allen anderen Lebensmitteln, die wir konsumieren, regional und saisonal zu essen ist auch einfach immer besser, ne? Weil ich zum einen natürlich einfach die weiten Transportwege spare und all das, was damit dranhängt, von Emissionen über Kühlketten und so weiter. Und ich natürlich auch dann gleichzeitig die Strukturen vor Ort stärke, ne? Egal, ob das dann eine kleine Küstenfischerei an der Ostsee ist oder vielleicht irgendein, keine Ahnung, ökologischer Karpfenzuchtbetrieb in der Oberpfalz oder eine Binnenfischerei im Main auf Wels oder so, ne? Das sind dann alles, das sind regionale Fische, das sind saisonale Fische, sie sind nicht immer, aber häufig in einem besseren Zustand, was, ne, was Überfischung und so angeht. Und wenn es kleine Betriebe sind, dann genau, ist das halt einfach dann für die regionale Wertschöpfungskette und die Direktversorgung natürlich auch besser. Und ich bekomme im Zweifel halt auch frischeren Fisch, ne, der nicht seit 2 Monaten schockgefrostet irgendwo auf Palette lag.
Okay. Noch eine Frage, was hältst du von diesem MSC-Label? Das sieht man ja häufig. Ist das ja, eine Nebelkerze oder ist das zumindest eine grobe Orientierung?
Ist schwierig. Also es ist tatsächlich für mich eher die Nebelkerze. Also zum einen ist es ein Label, was für Großfischereien gemacht ist und auch in erster Linie Großfischereien zertifiziert, weil die Vorgänge der Zertifizierung, die Gebühren und so weiter für kleine Fischereien oder gar Selbstständige oder so überhaupt nicht zu leisten und zu finanzieren sind. Das heißt, das ist wirklich ein Siegel für die Großfischerei. Und dann ist ja einfach genau das Problem, dass wir als Umweltverbände seit Jahren die Standards kritisieren und die Umsetzung der Standards kritisieren. Das heißt, die Kriterien sind einfach nicht stark genug. Und auch die Kontrolle und Umsetzung der Kriterien ist einfach nicht ausreichend. So, und gleichzeitig, ne, geht man dann in den Supermarkt und sieht irgendwie in so einem ganz normalen, konventionellen Regal 50-60% der Produkte mit diesem blauen Siegel drauf und fragt sich natürlich dann, okay, wie kann das sein? Also wie aussagekräftig kann das wirklich sein, wenn das so auf Masse zertifiziert wird? Und genau, also die Kritik an dem Standard und auch unsere Versuche als Umweltverbände auf den MSC da einzuwirken und den Standard zu verbessern, sind einfach leider nicht besonders fruchtbar gewesen. Deswegen würde ich sagen, es ist eher enttäuschend. Und wenn nach Siegeln geguckt wird, würde ich Verbraucherinnen eher empfehlen, nach dem Naturland-Siegel zu suchen oder nach dem Bioland-Siegel, weil da die Standards deutlich höher sind für die Zertifizierung.
Okay, danke. Ja, zum Schluss des Interviews möchte ich doch mal auf diese Kunstaktion Voice of the Fish zu sprechen kommen. Wir werden auch einen Link auf unsere Homepage setzen zu dieser Sendung, damit die Leute mal gucken können. Es ist ja eher was zum Nachgucken.
Absolut, eher was zum Gucken, ja.
Was ist das für eine Aktion?
Ja, Voice of the Fish war mein großes Projekt dieses Jahr, das ich mit Kolleginnen aus Umweltverbänden aus ganz Europa zusammen organisiert habe. Und während dieser Kunstaktion ist die Skulptur des Hamburger Künstlers Jared Barnes durch verschiedene Länder Europas gereist, um über die Zerstörung der Meere und die Bedrohung der Meere durch Fischerei aufmerksam zu machen. In Deutschland zum Beispiel haben wir eine Veranstaltung gehabt, wo es genau, ne, darum ging, der Zusammenbruch der Dorsch- und Heringsbestände und was sich jetzt in der Fischereipolitik verändern muss, damit es besser wird. In Luxemburg ging es um die Ostseefangquoten, ne, und diese neuen Vergabestrukturen, die es da geben könnte und sollte. In Frankreich an der Atlantikküste waren wir untergegangen, ging es darum, dass da jedes Jahr tausende Delfine in der Schleppnetzfischerei als Beifang sterben und was da gemacht werden muss. In Vigo in Galicien, Spanien, das ist eine totale Fischerei-Hochburg, einer der größten Häfen Europas. Da ging es um die strukturelle Benachteiligung von kleiner handwerklicher Fischerei gegenüber der industriellen Fischerei und um die Ölkatastrophe der Prestige, die sich genau vor 20 Jahren da ereignet hat vor der Küste und nicht, also vor allen Dingen natürlich die Natur zerstört hat, aber auch die handwerkliche Fischerei damals. Und geendet hat die Aktion in Portugal an der Algarve, wo die Skulptur ins Meer gegangen ist und in einem Schutzgebiet installiert wurde. wo es jetzt darum geht, okay, was, ne, so ein bisschen die Hoffnungsausblicke, was können wir machen, was können Schutzgebiete und nutzungsfreie Zonen für die Meere verbessern, wie können sich Fischpopulationen erholen und wie können wir als Menschen einfach auch unsere Beziehung und unseren Umgang mit den Meeren heilen. Ja, genau, und das haben wir 2 Monate lang, ist sie gereist. 2 Monate haben wir darüber gesprochen, in all diesen Ländern, in all diesen Sprachen, mit der Politik, mit der Fischerei. Und das, genau, das war echt sehr schön. Und die Verbindung von Kunst und Natur und Aktivismus hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir halt die Diskussion mehr auf so einer größeren, emotionaleren Ebene auch geführt haben und nicht so sehr technisch detailreich, wie wir das in der politischen Arbeit häufig machen.
Okay. Ja, Velasca, ich danke dir herzlich für dieses interessante Interview und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg. Hoffen wir das Beste, dass wir irgendwann mal die Kurve kriegen und die Fischbestände sich erholen und auch der ökologische Zustand der Meere sich verbessert.
Ja.
Herzlichen Dank.
Ja, danke dir.
Herzlich willkommen bei mir und den Ansichten einer Möchtegern-Selbstversorgerin. Heute sind wir in meiner Küche, um Sauerkraut herzustellen. Durch seinen hohen Vitamingehalt, besonders Vitamin C, beugt es in früheren Zeiten im Winter Mangelerscheinungen vor, da es sonst kein frisches Obst und Gemüse gab. Deshalb wurde es auch ganzjährig als Proviant in der Seefahrt eingesetzt, nachdem im 18. Jahrhundert entdeckt worden war, dass der Verzehr von Sauerkraut Skorbut verhindert. Milchsauer vergorene Gemüse sind allgemein sehr gut für die Darmflora, die für unser Wohlbefinden aus vielerlei Gründen sehr wichtig ist. Wie wird nun Sauerkraut gemacht? Dazu brauchen wir 2 Spitzkohlköpfe. Ihr könnt aber auch Weißkohl nehmen. Ich ziehe jedoch den Spitzkohl vor, da er etwas aromatischer ist. Das wichtigste Hilfsmittel ist ein Gärtopf aus Steingut. Diese gibt es in verschiedenen Größen. Für uns reicht ein kleiner mit 3,5 Litern. Dann wird noch etwas zum Stampfen gebraucht. Es gibt dafür extra Krautstampfer, zur Not tut es aber auch ein Kartoffelstampfer. Der Kohl muss einwandfrei sein, also keine fauligen oder schimmligen Stellen haben. Eventuell vorhandener Dreck wird grob abgespült. Aber ansonsten wird der Kohl nicht zu intensiv gewaschen, weil die für die Gärung wichtigen Milchsäurebakterien auf dessen Oberfläche vorkommen. Der Stampfer sowie der Gärtopf müssen allerdings gut gereinigt sein. Bevor wir den Kohl verarbeiten, kochen wir 1,5 Liter Wasser auf und lassen es abkühlen. Dann geben wir noch 1,5 Liter von unserem selbstgemachten Apfelwein hinzu. Ihr könntet aber auch Weißwein nehmen. Ihr könntet aber auch auf den Wein verzichten und stattdessen entsprechend mehr Salzwasser hinzufügen. Pro Liter Flüssigkeit geben wir 15 Gramm Kochsalz hinzu. Für unsere 2 Liter also 30 Gramm. Es wird empfohlen, jodfreies Kochsalz zu verwenden, da das Jod das notwendige Wachstum der Milchsäurebakterien hemmen soll. Und nun geht es los. Wir rupfen zunächst 2 große Kohlblätter ab und legen diese beiseite. Sie werden später noch gebraucht. Wir teilen die Kohlköpfe und entfernen den Strunken. Nun muss der Kohl in möglichst feine Streifen geschnitten werden. Es gibt auch Krauthobel, aber die lohnen sich nur, wenn große Mengen verarbeitet werden sollen. Wir befüllen den Gärtopf Stück für Stück mit dem Kraut und geben noch Gewürze hinzu. Hier kann nach Geschmack variiert werden. Wir geben Wacholderbeeren, Dill, Lorbeerblätter und etwas Kümmel hinein. Gewürze haben wir vorher in einer Schale gemischt und geben sie nach und nach zum Kraut, damit sie verteilt sind. Lagenweise zerstampfen wir es, bis es im eigenen Saft steht. Wenn nicht zu viel verarbeitet wird, kann dies auch in einem Schritt gemacht werden. Das Zerstampfen ist wichtig, damit die Zellwände vom Kohl platzen, was den Milchsäurebakterien die Arbeit bei der Gärung erleichtert. Falls ihr einen Stampfer nehmt, der nicht in den Gärtopf passt, könnt ihr das Stampfen auch in einem Kochtopf machen und das Kraut danach in einen Gärtopf füllen. Jetzt sind wir fast fertig. Falls noch Kraut am Rand des Gärtopfes klebt, schieben wir es mit einem sauberen Spatel nach unten. Nun alles mit den Beinen zur Seite gelegten Kohlblättern abdecken. Obendrauf kommen nun noch die beiden Beschwersteine, die zum Gärtopf gehören. Nun füllen wir das Salzwasser hinein, bis die Steine komplett untergetaucht sind. Lieber noch 2 cm Salzlake draufgießen. Zum Schluss nochmal pressen, damit möglichst keine Luft im Kraut ist, denn die Gärung soll ja anaerob, also ohne Sauerstoff, vonstatten gehen. Falls noch Krautschnipsel oben schwimmen, sammeln wir diese mit einer Küchenpinzette ab und den Topf verschließen und die Rinne mit Wasser auffüllen. Den Topf erstmal in einem warmen Zimmer aufbewahren, bis nach 1 bis 2 Tagen gelegentlich ein Geblubber aus der Rinne zu hören ist. Die Gärung ist dann in Gange gekommen und es bildet sich in dem Gärtopf nun eine CO2-Atmosphäre. Wenn die Gärung in Gange ist, sollte der Gärtopf in einem kühleren, aber frostfreien Raum gelagert werden. Nach circa 8 Wochen ist das Sauerkraut fertig. Es ist echt lecker. Das Supermarktkraut kann da nicht mithalten. Und gesund ist es auch, wegen des hohen Vitaminanteils. Allerdings wird zum Beispiel das hitzeempfindliche Vitamin C durch das Kochen zerstört. Und die für die Darmflora so hilfreichen Milchsäurebakterien überleben das Inferno im Kochtopf auch nicht. Darum könnt ihr auf das Gekochte auch etwas frisches Sauerkraut geben. Beim Entfernen von Portionen aus dem Gärtopf auf die Sauberkeit achten und alles wieder abdecken und verschließen. Dann hält das selbstgemachte Sauerkraut über Monate. Falls ihr Lust auf Experimente habt, könnt ihr dieses Rezept auch mit Rotkohl ausprobieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Die Umwelt-App des Monats.
Die Umwelt-App des Monats haben wir wieder passend zum Schwerpunktthema ausgewählt. Wir möchten in diesem Monat den WWF-Fischratgeber vorstellen. Valeska Diemel hat vorhin bereits erklärt, was beim Einkauf von Fisch beachtet werden sollte. Aber es muss an vieles gedacht werden. Vielleicht kann der Fischratgeber uns dabei helfen, den Überblick zu behalten. Wenn die App aufgerufen wird, werden Informationen zu mehr als 60 Fisch- und Krebsarten sowie Muscheln angeboten. Also so ziemlich zu allen Tieren, die im Handel verfügbar sind und bei vielen Menschen auf den Tellern landen. Das ist ganz schön unübersichtlich, aber zum Glück gibt es eine Suchfunktion. Die App Fischratgeber arbeitet mit einer Ampelkennzeichnung, also rot steht für lieber nicht, gelb für zweite Wahl und grün für gute Wahl. Diese Bewertung hat natürlich nichts mit den Parteien der Ampelkoalition zu tun. Auffallend ist, dass bei vielen Fischen 2 oder alle 3 Farben auftauchen können. Denn oft hängt die Einordnung vom Fanggebiet ab, was in der App berücksichtigt wird. Das ist sehr gut und differenziert. Allerdings haben wir dann die Aufgabe, das Fanggebiet herauszufinden. Also müssen wir auf die Kennzeichnung achten oder bei der Fischhändlerin oder dem Fischhändler nachfragen. Ich kann zunächst einmal auf grün tippen, um einen Vorfilter für gute Wahl zu haben. Es ist erschreckend, bei wie wenig Arten nur grün angezeigt wird. Das ist nur bei Karpfen, Wels und Austern der Fall. Toll ist, dass es zu jedem Tier zum Beispiel auch Informationen über die Biologie, Wildfang und Zucht gibt. Die App ist sehr praktisch, um unterwegs beim Einkauf auf dem Smartphone Informationen abzurufen. Wer den Einkauf sorgfältig und in Ruhe plant, kann auch zu Hause die Webseite fischratgeber.wwf.de aufrufen, denn dort sind auch alle Infos verfügbar. Insgesamt ist der WWF-Fischratgeber sehr zu empfehlen, da er beim umweltfreundlicheren Verzehr von Fisch hilfreich ist. Aber es bleibt auch oft etwas für uns zu tun. Wir müssen meistens das Fanggebiet in Erfahrung bringen. Das war die Januar-Ausgabe des Umweltmagazins im Freien Radio Neumünster. Mein Name ist Frank Daschner und die Umweltredaktion würde sich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe am Montag, den 6. Februar um 19 Uhr wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.